Sag mal, hau lecker hier.
Wir essen unseren heutigen Werbepartner.
das ist ganz richtig gesagt.
Ja. Jetzt bin ich aber, jetzt hoffe ich, dass wir nicht als Werbepartner irgendwie sowas haben wie Ceramis oder so oder Frohlich.
Whiskas.
Ja. Ja, Micky, ein Alarv aus Hamburg, ne? Hier am Rosenmontag.
Ach, ist ja Rosenmontag.
Ja, es ist Rosenmontag.
Ja, geil. Wahnsinn.
Ja, sensationell.
Ich habe mich als Mike Nöcker verkleidet.
Sehr gut, ja. Und ich habe heute schon bei so einem Haus in den Vorgarten gepisst, damit wenigstens die so ein kleines Rosenmontagsfeeling haben. Das ist ja mein kleiner Service an den einfachen Bürger.
Hast ein Herzchen vom Valentinstag gestern noch ein Herzchen in den Vorgarten gepinkelt.
Ist ja wirklich da. Ein Highlight jagt das andere. Valentinstag. Die Alster ist zugefroren, Menschen fahren Schlittschuh in Hamburg und freuen sich über strahlenblauen Himmel. Ja. Dann ist Rosenmontag ohne Zoch. Und ja, eine Sache, fangen wir doch mal an. Hansi Flick,
ja.
Jerome Boateng,
ja.
Karl-Heinz Rummenigge. Es ist eine Woche vergangen, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben. Und war eigentlich auch Fußball? war Bundesliga?
Ich habe alles geguckt am Wochenende.
Ja, also das muss man kurz erzählen den Hörern. Mike Nöcker hat alles geguckt, selbst Wolfsburg-Gladbach, und wir werden auf keinen Fall darüber sprechen.
Das ist ein Unfall.
Ja, das hat genau alles. Dass Mike Wolfsburg gegen Gladbach geguckt hat, war in etwa so ergiebig wie das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump. Man hat sich rumgequält und mit einem wirklich wenig zufriedenstellenden Ergebnis und alle machen langes Gesicht.
Ja, und am Ende kam Nancy Pelosi und hat ihm den Fernseher abgeschaltet.
So, das kommt auch noch dazu. Ja.
So, hier ist.
Bitte.
Hier ist er, der Mitch McConnell von MML mit der Werbung.
Mitch McConnell. Guten Tag, meine Damen und Herren. Nein, wir sind doch wieder beim Lieblingswerbepartner von Micky Beisenherz.
Ach, die Koro-Drogerie.
Die Koro-Drogerie, genau so ist es. Die essen wir nämlich gerade. Wir haben nämlich hier monstermäßig zum Beispiel Bio-Energy Ball mit Haferflocken und Erdnussfüllung. 30 Gramm.
Oh, geil.
Ja. Das liegt vor uns und hier haben wir so eine Bowl mit wirklich mit Superfood, also alles das, was es bei Koro gibt, denn Koro möchte ja Europas Nummer 1 Anbieter für haltbare Lebensmittel werden, also Superfood, Snacks, Tropenfrüchte, Nüsse, Riegel, Bars, also alles das, was Micky im Beisenherz jeden Morgen isst. Um dann wie Popeye kein Gramm Fett am Körper zu haben und einfach irgendwie.
So ist's.
Oder?
Ja, das ist das Geheimnis meines Erfolges. Selbstverständlich. Es wird ja immer behauptet, ich würde keine Kohlenhydrate zu mir nehmen. Das ist natürlich Quatsch. Es müssen halt nur die richtigen sein. Und sowas kriege ich halt eben unter anderem bei der Koro-Drogerie.
Aber ist es nicht so, dass du das komplett pürierst und dann mit einer Spritze aufziehst und dir das injizierst? Also du isst es ja nicht, du injizierst dir das ja als Mousse.
Ja, das stimmt, ich injiziere es. Also ich bin quasi meine eigene Impfgruppe 1. Ja.
So, zurück aber zu Koro an dieser Stelle. Also Qualität, muss man auch mal sagen, hat bei Koro oberste Priorität. Das ist auch der Grund, warum hier alles liegt, weil wir auch alles testen sollen und euch einfach sagen sollen, dass das Zeug eben gut ist und lecker schmeckt und nur das Leckerste vom Leckeren letztlich ist. Man ist darauf bedacht, möglichst wenig Verpackungsmüll durch Großverpackungen und Ähnliches eben zu produzieren. Also alles das, was man wirklich mal testen könnte unter korodrogerie.de mit dem Gutscheincode MML erhaltet ihr 5% Rabatt auf alle Artikel und könnt Koro einfach mal testen. Von uns auf jeden Fall an dieser Stelle wärmstens empfohlen.
Und wie sich das dann anhört, mache ich mal ganz kurz. Hier. Ja, willkommen zum ASMR-Podcast von Fußball MML. So.
Sind wir soweit?
Ja.
Ich dachte, das, was da gerade zerknüllt wurde, war das Trainingskonzept von Edin Terzic.
Den du ab jetzt einfach nur noch, wegen schlechter Bilanz, wir nennen ihn ab jetzt wegen seiner wirklich katastrophalen Bilanz nur noch Edin Terzic. Ich finde das nur konsequent.
Ja, das ist absolut richtig.
Seid ihr bereit?
Mhm.
Dann legen wir mal los. Musik bitte. Herzlich willkommen, wieder mal eine neue Folge. Es ist so viel passiert darf ich die Dose nicht anfassen?
Es ist so laut. Weißt du, wie laut das ist auf dem Ohr, wenn
dann
du diese...
Dann mach doch den Kopfhörer leiser. Das ist doch so. Mein Gott. Also, es ist so viel passiert.
Darf ich die Dose nicht anfassen? Ein Satz, der aufgrund des ausgefallenen Rosenmontages gerade auch in Kölner Innenstädten viel seltener...
Ah. Stattdessen gibt es virtuelle Zungenküsse mit Fußball MML. Ich mache heute mal. Rummenigge wollte die Bundesliga-Profis fix impfen lassen, aber Mike Nöcker ist fixer.
Oh Gott, oh Gott. Guten Morgen und wir begrüßen natürlich, komischerweise, mein Rollenverständnis hier in diesem Podcast ist völlig durcheinander geraten. Mir gegenüber sitzt Lukas Vogelsang.
Ja, ich bin nach Hamburg gezogen. Nein, pass auf, ich bin nicht nach Hamburg gezogen. Ich bin nicht im Urlaub, ich bin ausgewandert.
Und zugeschaltet ist Micky Beisenherz.
Ich grüße ganz herzlich. Ich bin zugeschaltet übrigens auch aus Hamburg.
Es ist völlig irre. Aber es ist auch ehrlicherweise ist das hier ein Setup. Darauf komme ich nicht klar.
Ja, ja gut. In meinem Falle ist das natürlich völlig einfach, weil ich willkommen in der Pandemie. Die Kita hat dicht und ich muss und möchte mich um meine Tochter kümmern. Und die sitzt jetzt gerade im Nebenzimmer und guckt irgendwie Prinzessin Cupcake oder so. So. So einfach kann es sein.
Die Homeoffice Edition deines Podcasts.
Wir haben aber auch nicht einfach getauscht. Das hat sich alles eher zufällig ergeben, weil ich am Samstag für den Stern einen Termin hatte. Man muss ja mal erklären, warum man jetzt unterwegs ist.
Warum muss man das
erklären? Ja, doch, ich muss es erklären, damit die Leute wissen, dass ich für den Stern schreibe. Es geht hier nicht um Corona, es geht um mich. Nein, ich hatte am Samstag und Sonntag Termine und dann dachte ich, dann bleibe ich doch gleich. Und so sitze ich jetzt an Micky Beisenherz Platz.
Ja. Und wie ist das so?
Das ist super. Ich saß ja schon mal im Olympiastadion an Angela Merkels Platz, aber das hier ist noch ein bisschen geiler.
Echt? Ja. Probier mal, ob es schon wirkt. Irgendwie kannst du schon.
Nee, kann ich nicht. Ich kann das nicht. Ich möchte auch nicht in diese Rolle gedrängt werden. Die gehört Micky Beisenherz allein.
Ja. Ja, das ist übrigens 40 Jahre Wetten, dass, ne?
Ja, ist.
Was ist das hier? Ist das Trigger Happy TV? Hör doch mal auf jetzt, ey.
Okay, Trigger. Okay, dann triggern wir anders. Lauterbach. Ist ja ein sogenannter Experte, wie wir jetzt gelernt haben.
Also da vor solchen Urteilen, also da kann ich nur vorwarnen. Das ist ganz gefährlich. Ja.
So, also kann denn jetzt mal einer von euch mal so ein bisschen aufdröseln, ob Twitter jetzt schon wieder alles falsch verstanden hat und die nächste Sau durchs Dorf jagt oder ob
ja und nein.
Oder ob man beim FC Bayern das mit der Kommunikation immer noch nicht so richtig raus hat?
Ich habe schon gesagt, der FC Bayern, der sollte sich vielleicht doch langsam mal so einen guten Berater holen. Ich meine, Andi Scheuer gibt ja auch nur 49 Millionen aus. Und was würde er bloß alles machen, wenn Andi Scheuer nicht so einen kostspieligen Beraterstab hätte? Bei Flick finde ich es ganz lustig, dass er sagt, dass dieser Lauterbach immer irgendwie alles Mögliche kommentieren würde. Ich fürchte, da hat er Karl Lauterbach mit seinem ehemaligen Präsidenten vom Tegernsee verwechselt. Du merkst halt, die Nerven liegen insgesamt blank. Der FC Bayern musste sich für diese Katar-Reise viel Kritik anhören und das auch übrigens völlig zu Recht. Also ja, der FC Bayern ist Teil eines Systems, was generell etwas pervertiert ist und die Perversion macht sie natürlich in Pandemiezeiten besonders bemerkbar. Man kann also auch sagen, der FC Bayern hat ja diesen Weltpokal nicht persönlich ausgerufen und hat gesagt, lass uns alle dort treffen, sondern sie machen das Spiel mit und immerhin gibt es auch 4 Millionen dafür. Das ist aus Sicht des FC Bayern also nachvollziehbar, dass sie sich diesem Turnier nicht verweigern. Jetzt ist es aber völlig okay, dass man sagt, was soll eigentlich die ganze Scheiße und warum fliegt er dahin und warum erzählt ihr uns, dass das mit dem Weltpokal, Klammer auf, Gewinn, Klammer zu, eine gute Sache für den deutschen Fußball sei, was natürlich totaler Quatsch ist. Es ist eine gute Sache für den FC Bayern, aber dem deutschen Fußball ist das natürlich erstmal scheißegal, ob der FC Bayern da was holt oder nicht. Und wenn Menschen wie Karl Lauterbach das Reisen in Pandemiezeiten in eine Gegend nach Katar und hin und her und überhaupt kritisieren, dann reizt das natürlich auch die Vertreter des FC Bayern, die am liebsten natürlich überhaupt gar keine Kritik an ihrem Gebaren hätten. So, und dann kommt halt eben der ansonsten ja doch sehr bedachte Hansi Flick und sagt, ich kann das nicht mehr hören. Die sogenannten Experten, die sich zu allem äußern, auch wie Karl Lauterbach, die sollen mal lieber insgesamt was Positives verkünden. So.
Dazu möchte ich ganz kurz Hansi Flick von vor ein paar Tagen zitieren. Das hat uns unser heimlicher Redaktionsleiter CTA zugespielt. Folgendes Zitat von vergangener Woche. Hier nämlich, da hat er gesagt, als es um die Rückreise von Thomas Müller ging, das Bild habt ihr ja wahrscheinlich alle gesehen, wie er in diesem Raumanzug aus diesem Ambulance-Flugzeug gestiegen ist, weil er eben unter Ein-Mann-Quarantäne dann stand.
It's one small step for man, but one giant leap for mankind.
Ja, ja.
Ich muss mir ja unterbrechen. Ich wollte den Witz auch machen, aber ich wollte Lukas zu Ende.
Aber man muss sagen, wenn man die Physiognomie
von... Das darf man,
wenn
man die machen. In der Welt von Lukas Vogel sagen, lässt man sich nicht ausreden. Das müssten alle begriffen haben.
Aber wer die Physiognomie von Thomas Müller kennt, weiß, dass er eins nicht ist, nämlich Armstrong. Aber so, pass auf. Und da hat Flick gesagt, wir schauen, wie wir es schaffen, dass er so schnell wie möglich zurückkommt. Das planen Experten.
Ja.
So. Und das ist so schön, weil es so diese Zerrissenheit des FC Bayern zeigt. Und man muss ganz ehrlich sagen, überleg mal, du fährst dahin. Und du weißt, es ist eh schon Shitstorm-Wetter, ja? Das weißt du spätestens, wenn du 3 Minuten nach 12 noch nicht wegkommst aus Berlin. Dann fliegst du hin und denkst, okay, wir spielen jetzt gegen die Mexikaner, wir holen das irgendwie und dann fahren wir zurück und hoffentlich passiert in der Zeit nichts. Und dann weißt du einfach, dass die ganze Reise unter einem schlechten Stern steht, wenn mehr als über die Spiele darüber gesprochen wird, wer wann zurückfliegt. Also du hattest den Rückflug Corona-bedingt von Thomas Müller und du hattest den Rückflug von Boateng, der dann doch kein Rückflug war, wegen dem Selbstmord seiner Ex-Freundin. So, das war ja auch, das hat die Medien bestimmt. Also es ging ja, wer mir noch sagen kann, wie der Finalgegner der Bayern hieß, ja, der gewinnt hier die halbe Koro-Drogerie. Aber man muss einfach sagen, wenn es nur darum geht, wann ist Thomas Müller in Deutschland, wann ist Boateng in Deutschland und am Ende ist das Bild... was bleibt, dass der Scheich aus Katar den Schiedsrichterinnen den Handschlag verweigert oder den Faustgruß. Ja gut, dann weißt du, dass du wirklich auf dem falschen Kreuzfahrtschiff warst.
Ja, das kann man genau so sagen, ja. Ja, da liegt einfach insgesamt kein Segen drauf. So, das ist überdeutlich. Aber ich meine, es gibt halt eben auch nur wenige Wettbewerbe, die noch weniger Demut haben und zeigen als dieser Weltpokal in Katar. Da kommt so vieles zusammen, was kritikwürdig ist, dass man da auch jetzt nicht auf Milde seitens der Bevölkerung hoffen darf. Das ist halt einfach so.
Im Grunde hatten wir ja schon im letzten Podcast hatten wir ja den Punkt schon, dass dem Fußball ein bisschen Demut gut tun würde und einfach auch ein bisschen Gefühl dafür, dass sie in einer privilegierten Stellung, und damit geht's nicht darum, dass sie jetzt demnächst alle geimpft werden, sondern in einer privilegierten Stellung darin gehend sind, dass sie einfach weiterarbeiten dürfen, weiterspielen dürfen, dass sie nach Katar fliegen dürfen, dass sie in Deutschland kreuz und quer unterwegs sind, um Fußball zu spielen und so weiter. Und dass diese Sensibilität in den Kommunikations- und Führungszentralen des Fußballs nicht angekommen ist, sich dann ein bisschen bei solchen Themen zurückzunehmen, das finde ich schon, das ist schon beeindruckend.
Ja, man gewöhnt sich ja auch schnell an die eigenen Privilegien. Sie werden dann auch zügig Normalität und dann fordert man die nächsten Dinge, ne? Also ich würde jetzt mal grob behaupten, im Mai letzten Jahres waren die Bundesliga-Vereine gottfroh, dass sie nicht an das gehalten waren, was dem Rest Deutschlands galt, nämlich hier geht überhaupt nichts, sondern dass man dann gesagt hat, ihr habt eine Sonderstellung, ihr dürft spielen. So, und das vergisst man natürlich irgendwann, weil man denkt, ah komm, jetzt muss es auch mal weitergehen. Und also das da mangelt es dann ein bisschen an Demut und an dem klaren Blick für die eigenen Privilegien. Trotzdem, bei all dem Blödsinn, der da geäußert wurde, würde ich grundsätzlich immer dazu mahnen, die Dinge aber auch nicht zu überspitzen oder boshaft zu verzerren. Also Hansi Flick hat Karl Lauterbach einen sogenannten Experten genannt. Das ist Unsinn, das ist einfach Quatsch. Ne? Karl Lauterbach mag vieles sein, aber bestimmt kein sogenannter Experte. Also Experte ist, hat er nun wirklich häufig genug bewiesen.
Aber man muss ganz kurz sagen, Karl Lauterbach ist Doktor, Hansi Flick hat 6 Titel.
Ne, Professor.
Ja, das ist richtig.
Ist ja nicht auch Professor.
Er ist Professor. Er hat 2 Titel. Also Professor, Doktor.
Ah ja, Professor,
also Doktor. Ich habe 2 Titel. So, also. Ja, und keinen habe ich davon in Katar geholt. Also von daher.
Aber man muss halt eben auch so klar die Dinge benennen und sagen, Hansi Flick hat ihn als sogenannten Experten, das ist sicherlich eine Art der Schmähung und Herabsetzung, aber er hat nicht dazu aufgerufen, jetzt bitte das Willy Brandt-Haus zu stürmen, wo Karl Lauterbach sich versteckt. So, und das
warum sind Dinge, nicht? Warum eigentlich nicht?
Und das sind halt Dinge, die werden immer super gerne sofort in so eine direkte Linie gesetzt, weil Karl Lauterbach dann gestern oder vorgestern bei Twitter schrieb, dass er sich einer erneuten Hasswelle mit Morddrohungen ausgesetzt sieht, was natürlich fürchterlich ist und was bitte zu unterbleiben hat. Aber das ist natürlich, also da jetzt aber so zu tun, als sei das jetzt eine direkte Folge dessen, was Hansi Flick gesagt hat, ist natürlich auch wieder so typisch, wie die Dinge dann so völlig verzerrt wiedergegeben werden. Übrigens auch etwas, also auch dieser Satz von Karl-Heinz Rummenigge, als er da versucht hat, irgendwie dem FC Bayern so unterschwellig quasi so ein paar Impfungen zuzuschustern. Da habe ich dann selbst in seriöseren Medien wie dem FAZ-Podcast plötzlich das Zitat gehört, also das vermeintliche Zitat, Karl-Heinz Rummenigge hätte gefordert, dass die Bayern-Spieler geimpft werden mögen, wo du sagst, Leute, nein, das hat er nicht. Er hat nicht gefordert, dass die Bayern-Spieler bitte geimpft werden sollen. Er hat halt nur gesagt, es ist ja derzeit noch zu wenig Impfstoff da. Das hat er auch gesagt und da könnte man aber dann, wenn es da mal ein bisschen mehr ist und die Impfbereitschaft der Deutschen noch nicht so groß ist, da haben ja auch Bayern-Spieler eine Vorbildfunktion, da könnte man dann ja auch quasi publikumswirksam einen Bayern-Spieler impfen und daraus wird dann gemacht, Karl-Heinz Rummenigge hätte gefordert, dass die Bayern-Spieler, wo du sagst, Leute, und das ärgert mich so, weil ich da misst die Leute doch bitte an dem Blödsinn, den sie tatsächlich erzählen und da gibt es beim FC Bayern ja nun nicht wenig von, aber schlag nicht noch so viel Prozent drauf, dass die ursprüngliche Aussage bis zur Unkenntlichkeit verzerrt wird.
Finde ich übrigens eine sehr schlaue Idee. Also es war so das erste Mal, dass ich dachte, gar nicht so dumm, was sich Rummenigge da überlegt hat, weil es natürlich so ist.
Kann sie jetzt natürlich nicht machen, weil klar, du hast natürlich derzeit zu wenig Impfstoff für alle Systemrelevanten. Da kannst du natürlich in der Situation jetzt nicht sagen, die Systemrelevanten und die Spieler des FC Bayern. Aber grundsätzlich zu sagen, dass Fußballer, deren Körper ihr Kapital ist, an denen bitte nichts dran zu kommen hat, der unbeschädigt bleiben möge, dass da jemand sagt, ich lasse an meinen Totilas-artigen Profifußballerkörper einen Impfstoff. Natürlich ist das im Kern gar keine so schlechte Idee.
Genau.
Das ist richtig.
Ja, aber diese Vorbildgeschichte halt auch nur, es ist ja so, dass es aufgrund des Scheißbergs, den er aufgeschichtet hat seit Wochen, und da hat er das ja, dieses Zitat ja oben auf die Spitze noch drauf gemacht, wie so ein Gipfelkreuz. Genau. Das ist ja das Problem. Wenn ein Mensch, ja, der, wir gehen ja davon aus, Vorbildfunktion gilt ja für die ganze Bundesliga. Das gilt dann eben auch für die Entourage, die auf der Tribüne sitzt. Und wenn du die Vorbildfunktion von Karl-Heinz Rummenigge mal beobachtest, dann hast du entweder einen Typen, der es nicht schafft, die Maske über die Nase zu ziehen, oder einen, der sich eine Taucherbrille um den Kopf schneidet und dann aussieht wie...
Ja, wobei die Taucherbrille ist ja jetzt nicht verkehrt.
Auch
ne?
So aus, als hätte er sich zum Rosenmontag als Bane verkleidet. Aus Christopher Nolans Batman. Aber also das, ja. Und dann kommen die Zitate, diese, was Maike wunderbar als Elfenbein-TV bezeichnet hat in der letzten Folge. Dann Elfenbein-Turm-TV? Ja, ist halt noch besser. So, und dann kommt das alles dazu. Das heißt, du hast ja alles, was er vorher gesagt hat, noch im Ohr. Und dann kommt dieses Zitat und natürlich verschiebt sie es. Und am Ende klingt es dann so, als hätte er gesagt, so Leute, pass auf, weil wir 7 Stunden in Berlin auf der Startbahn warten mussten, werden wir jetzt aber auch als Erste geimpft. So. Und das hat er ja nie gesagt.
Ja, genau.
Das ist richtig.
Wie gesagt, es wird ja genug Blödsinn erzählt und da muss man ja nicht noch welchen dazu dichten.
Weil man sich auf vieles nicht mehr verlassen kann und wenn uns viele Gewissheiten abhanden gekommen sind, auf eins können wir uns tatsächlich verlassen. Und das ist die Außendarstellung des FC Bayern, weil man denkt doch, dann sagt man, komm, pass auf, wenn der Rummenigge jetzt gerade viel Unsinn erzählt und so, dann darf jetzt mal der Hansi Flick ran bei der Pressekonferenz. Ja. Alle haben schon aufgehalten, boah, heute mal nicht der Kalle, so heute mal der Hansi. Und dann kommt das. Also im Moment ist es ja egal, wer da spricht.
Aber immerhin,
ist Hansi Flick jetzt endgültig beim FC Bayern angekommen?
Ja. Ja. Immerhin hat er Merkel gelobt. Muss man auch mal sagen, ne? Nicht immer nur draufhauen. Er hat zwar Lauterbach als sogenannten Experten in eine Ecke gestellt, aber er hat Merkel gelobt.
Ja, und machen wir uns nichts vor. Das wird natürlich dann gerne auch mal vergessen, wenn man sich gerade so herrlich es eingerichtet hat in der Ecke, dass er jetzt bitte Hansi Flick jetzt der Anführer der deutschen Querdenkerbewegung ist.
Ja, aber nochmal eine andere Geschichte.
Hat er nicht mal mit Thomas Berthold zusammengespielt?
Oh, das ist, guck mal. Zufall?
Ist das ein Zufall?
Willkommen in der MML Twilight Zone.
Lass uns doch mal bei Telegram gucken, ob es schon
eine...
Hallo, darf ich meinen Satz zu Ende bringen?
Ja, gerne.
Lass uns doch mal bei Telegram gucken, ob es schon eine Hansi Flick-Gruppe bei Telegram gibt.
So, ich habe aber folgende Theorie entwickelt vergangene Woche. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Habt ihr mitbekommen, dass Felix Magath in dieser Irrsinnswoche auch noch Uli Hoeneß als kommenden DFB-Präsidenten ins Spiel gebracht hat? Also, pass auf, und deswegen ist folgende Idee. Also, wenn man alles zusammenbringt, dann ist folgendes: Karl-Heinz Rummenigge hat sein letztes Jahr beim FC Bayern. Mhm. Und der Uli hat dem Magath gesagt, bring mich mal schon mal in Position im Interview als neuen DFB-Präsident. Ich gehe zum Kalle und sag dem, pass auf, Kalle, es ist dein letztes Jahr. Hau noch mal alles raus, was du hast. Dann sehe ich neben dir sehr gut aus. Dann sagen die Leute, ah, der Hoeneß, der kann DFB-Präsident werden. Immerhin ist es nicht der Rummenigge. Das ist das Bart Simpson-Milhouse-Prinzip, weil neben Milhouse sieht Bart Simpson noch cooler aus. Und neben Karl-Heinz Rummenigge ist selbst Uli Hoeneß der Vernünftige. Ich glaube, das ist ein großer Plan, der da gestrickt wurde an der Säbener Straße. Uli Hoeneß wird DFB-Präsident, weil er einfach neben Karl-Heinz Rummenigge aussieht wie jemand, der noch nicht den Verstand verloren hat.
Das ist eigentlich sehr, sehr clever, ne? Ja, finde ich auch.
Verrückt.
Kontrastprogramm ist das.
Wusstet ihr übrigens, dass heute auch Fußball gespielt wird?
Heute?
Wahrscheinlich wird es so sein, dass ich in diesem Podcast darum kämpfen werde, dass wir überhaupt ein bisschen über Fußball reden. Aber heute ist tatsächlich Fußball. Heute spielt der FC Bayern.
Heute ist der Tobias Rau Cup, ne?
Heute spielt der FC Bayern gegen Arminia Bielefeld. Das sag ich doch. Mit der großen Idee, dass das ja das neue Weltpokalsieger-Besieger-Spiel werden könnte. Guck mal. Was ich sehr lustig fand, was nämlich der Trainer, Uwe Neuhaus.
Mehr Paczynski-Wagen,
ganz genau. Das müsste eigentlich auch heute Abend das Motto des Spiels sein. Ich würde nämlich gerne nochmal darauf hinweisen, dass ich in einem großartigen Podcast Nachholspiel zu Gast gewesen bin. Und da ging es nämlich genau um dieses Spiel. Weltpokalsieger-Besiegerspiel am 6. Februar 2002. Damals traf der FC Bayern hier am Millerntor auf den FC St. Pauli. Unter anderem Nico Paczynski, der auch in dem Podcast zu Wort kommt. Und Thomas Meckle beispielsweise, der auch ein Tor geschossen hat und ähnliches. Die standen in der Mannschaft, haben 2-1 gegen die Bayern gewonnen. Das waren noch große Momente am Millerntor. Eine schöne Zeit. Damals musste man noch durch die Kneipe gehen. Also man wurde quasi als gegnerische Mannschaft erstmal zur Begrüßung gleich an der Vereinskneipe, durch die man gehen musste, um in die Kabinen zu kommen.
Da wurde man noch angerotzt auf dem Weg.
Das war noch vor Corona. Angepöbelt, ne? Auf jeden Fall. Also damals das Stadion noch in einem Zustand, mit dem man heute noch nicht mal mehr dritte Liga spielen dürfte. Das ist eine schöne Erinnerung. Auf jeden Fall, wer Lust hat, ein bisschen zu schwelgen, in Erinnerung, Weltpokalsieger, Besieger, das Spiel vom 6. Februar 2002.
Ist Fabian Klos der neue Nico Paczynski? Es ist eigentlich, die Fußstapfen kann erfüllen. Man muss aber sagen, es ist bemerkenswert, Mike Nöcker, wie du immer wieder den FC St. Pauli in diese Sendung drückst. Und ich helfe dir jetzt dabei, weil du hast es schon subtiler gemacht vorhin. Du hast mehr Demut gefordert. Und ich habe extra nachgeguckt. Ich habe extra nachgeguckt. Dietmar Demuth ist mittlerweile Trainer in Berlin bei Hertha 06. Und wenn du mehr Demut forderst, ich fahre dahin, wenn ich wieder in Berlin bin, ich werde ihn abwerben. Er muss zurück in den modernen Fußball. Er muss zurück in die Bundesliga. Mehr Demut. Das ist jetzt unsere Kampagne. Der Fußball braucht mehr Demut. Wird in etwa so viel Halbwertszeit haben wie unsere Aktion mit der Baumtabelle. Die übrigens, ich habe am Wochenende mal geguckt, vorne und hinten nicht stimmt. Also wir müssen glaube ich, überhaupt nichts bezahlen, weil ich glaube, er hat keinen einzigen Platz bisher richtig. Aber die neue Kampagne, Micky Beisenherz, Mike Nöcker, mehr Demut wagen. Ich hole Dietmar Demut zurück von Hertha 06 in Berlin auf die große Bühne in der Bundesliga.
Wäre das vielleicht jemand für Borussia Dortmund?
Borussia Dortmund, mehr Demut wäre. Ja, wenn dieser Erling Tesic, der kann ja eh nichts.
Erwin Tesic.
Leute, man soll keine Witze mit Namen machen. No jokes with names.
Okay. Ja, aber davon machen wir hier noch einen Nöcker.
Oh Gott.
Ja, schlimm auf jeden Fall.
Was?
Naja, so. Einfach dieses, dass alles drumherum im Moment spannender ist als diese Spieltage. Also es war ja auch, was wir so gefühlt haben. Also ich kann nur sagen, einziger Highlight für mich war, Hertha hat jetzt den persönlich jüngsten Bundesliga-Torschützen, weil vom Altmeister, von Sami Khedira vorbereitet, 82. Minute, Flanke, Luca Netz, 17 Jahre und 136 Tage oder wie alt man dann halt ist, wenn man der jüngste Torschütze ist. Das war mein persönliches Highlight. Ich habe es aber nicht mal gesehen.
Luca Netz, der Netzer.
Ja, ist das nicht der perfekte Name für die Generation Instagram? Luca Netz?
Ja.
Ja, das stimmt. Das normalerweise, normalerweise ist das so ein jüngerer Dude, der dann irgendwie die Kommentare bei Twitter und so vorliest in so einer Sendung. Also quasi in so einer frischen, coolen Sendung ist das dann die Brigitte Büscher. Luca Netz. So, und jetzt gehen wir wieder zu unserem Luca Netz. Was sagt es denn, dasselbige? Und dann so drei Tweets vorlesen. Meistens ja irgendwie sofort, also kann man sich ja vorstellen, was dann für Kommentare kommen. Ja, finde ich super. Ja.
Lieber Luca, falls du uns jetzt hörst, ich muss mich für meine beiden Kollegen total entschuldigen. Erstmal Gratulation zum ersten Tor. Jüngster Spieler bei Hertha, toll gemacht, tolles Tor auch.
Das hier bestimmt hören.
Natürlich hört er das.
Wenn sogar der Jüngste in diesem Podcast doppelt so alt ist wie er, wird er sagen, komm, das ist mein Podcast, das nehme ich mit.
Ja, Vorbild-Podcast. Wir müssen auch als erstes geimpft werden. Ja,
wir müssen aber vor allen Dingen jetzt mal von dem sehr lustigen Thema FC Bayern zu dem eher traurigen Thema soziale Netzwerke kommen, weil sagen wir mal, in einer Woche, in der sich der Fußball wieder größer gemacht hat, als er eigentlich sein sollte, gab es ja auch noch die Nachricht vom Selbstmord von Kascha Lehnhardt, der Ex-Freundin von Jerome Boateng, und im Kielwasser dessen die große Diskussion über die Macht, die Kraft und die Auswüchse des Boulevard und Instagram, soziale Netzwerke und dieses doch eher toxische Zusammenspiel. Da geben wir doch mal ab zu unserem Instagram-Korrespondenten Micky Beisenherz. Wie hast du das denn verfolgt jetzt die letzten Tage?
Prozentual hochanteilig derselben Fassungslosigkeit, wie ich alles beobachte, was in den sozialen Netzwerken oder wie ich sie gerne nenne, die asozialen Netzwerke, mein lieber Bela, die Dinge werden natürlich so verhandelt, wie sie jetzt mittlerweile alle jeden Tag und immer wieder aufs Neue verhandelt werden, und zwar wirklich, lässt einen natürlich fassungslos zurück. Also du hast halt bis zu einem gewissen Grad, wir wissen nichts.
Ja, genau.
Wir wissen gar nichts. Wir wissen nichts. Wir wissen nichts über die Beziehung. Wir wissen nicht, wie sie geführt wurde. Wir wissen nicht, wie sie auseinandergegangen ist. Wir wissen nichts über Boateng. Wir wissen nichts über seine Ex-Freundin. Wir bekommen ein Häppchen geliefert vom Boulevard. Du hast halt einfach da, Menschen gehen auseinander, Menschen trennen sich, Menschen wollen sich verletzen. Meistens sind Trennungen unschön, dann will man verletzen. So. Und dann kommt der Boulevard ins Spiel, der als falscher Freund diesen beiden Parteien dann suggeriert, man könne doch dort irgendwie das öffentliche Bild korrigieren, und wenn man doch was zu sagen hat, wie in so einem Schauprozess, dann kann man doch hier kurz mal so in den Zeugenstand treten und etwas vorbringen. Entweder als Hauptangeklagter oder als Zeugin. Der Boulevard liefert ja immer die Plattform dafür, weil der Boulevard sich ja immer erfreut, wenn dort öffentlich etwas ausgetragen wird, weil die Leute das gerne lesen, wenn die Menschen, die auf dem Affenfelsen oben über einem irgendwo rangieren, dass die sich dann auch mal zerlegen. Das ist ja für den durchschnittlichen Bürger oder die Bürgerin ist das ja etwas sehr Befriedigendes, das zu sehen. Denen da oben geht's auch schlecht. So, bis dahin ist das ja eigentlich alles relativ normal in seiner Schäbigkeit. Der Boulevard war ja immer schon so. Der hat ja immer gleich funktioniert und hat immer gerne alles gedruckt oder jetzt auch Audio-Files präsentiert, wenn sie denn da waren, oder Videos oder so. Jetzt kommen aber die sozialen Netzwerke dazu und jetzt schwappt das so immer so hin und her. Jetzt kommt nämlich die Öffentlichkeit oder die digitale Teilöffentlichkeit als Bewertungsinstanz noch hinzu. Früher hast du halt solche Blätter gelesen, wie die Bunte, die Bild oder wie die auch alle heißen, hast mit dem Kopf geschüttelt, mit den Schultern gezuckt oder war es auch emotionalisiert und hast gesagt, das darf doch nicht wahr sein. Und dann war es das. Und jetzt aber treibt natürlich das Boulevardmedium die Leute zu Zehn- oder Hunderttausenden in die Kommentarspalten, wo sie ihrer aufgestauten Emotionen dann entsprechend halt eben auch, ja, wo sie die über Menschen auskübeln, und zwar Mann wie Frau.
Es ist halt entfesselt, ne? Es ist eine unglaubliche, also in dieser semi-anonymen Welt, eine extrem entfesselte, eine Hemmungslosigkeit, also wie da gesprochen wird, wie kommentiert wird. Und es ist aber vor allen Dingen auch dieser Teufelskreis, der entsteht. Also wenn aus jeder Nachricht ein Text wird und aus jedem Text eine Nachricht, wenn jedes Piercing, jede Tätowierung, jedes neue Foto so hochgezogen wird. Also du hast ein Posting auf Instagram, daraus wird eine Schlagzeile, daraufhin gibt es eine Antwort wieder in den sozialen Netzwerken, dann gibt es wieder eine Schlagzeile. Das ist ja unendlich. Und in dieser Gemengelage entsteht dann eben das, was dann einfach der totale Sturm ist. A perfect storm ist das. Das haben wir in den letzten Wochen dort gesehen. Was ich aber wirklich beängstigend finde ist, und das ist auch ein Thema, was damit schwingt, ist dieses extrem misogyne, dieses extrem frauenfeindliche Bild, was in dieser Woche auch vor allen Dingen vermittelt wurde. Also diese ganze Idee, wie Kascha Lehnhardt, das ist der Name dieser Frau, die vorher bis zu ihrem Tod in der Bild-Zeitung ja entweder nur die Germany's Next Topmodel-Kandidatin war oder die Boateng-Ex und erst im Tode ihren Namen zurückbekommen hat, was ja auch diese absolute Perversion ist, dass sie erst dann Kascha Lehnhardt wurde. Im Tod. So. Und da hast du aber wieder gesehen, da ist ein Frauenbild, was wir kennen aus der Zeit von Monica Lewinsky, man kennt es von Britney Spears und man hat es jetzt wieder erlebt, diese ganze Idee der Frau, die eine Ehe zerstört, Homewrecker nennen das die Amerikaner. Ja, und dann eben dieses, wo dann nur noch drunter kommentiert wird, du hast ihn zerstört, du Schlampe, wir wissen, wo du wohnst. Also all das, was dann eben passiert, was dann über diesen Menschen öffentlich ausgekübelt wird, diese öffentliche Demütigung. Und das hast du wieder gesehen, was da eben auch für ein Frauenbild vorherrscht in den sozialen Netzwerken, in den Kommentatoren, dem sich ganz viele Instagrammer und Influencerinnen ja schon ganz, ganz lange ausgesetzt sehen.
Was übrigens ein totales, also für mich total überraschend und ein totales Phänomen gewesen ist, weil ich das auch im Laufe dieser Woche beobachtet habe, dass sich immer mehr Frauen darüber beschweren, wie der Ton sozusagen, wie sie angefeindet werden auf sozialen Kanälen. Das habe ich ehrlicherweise, logischerweise auch, weil ich keine Frau bin und dementsprechend davon auch nicht betroffen bin, das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass das so massiv ist. Also natürlich schon, dass es massiv ist, aber gefühlt in einer Preisklasse stattfindet, die ich in 2021 nicht mehr für möglich gehalten hätte.
Ja, es ist ja dieses, es ist ja alles. Es ist Fettshaming, es ist Slutshaming, also you name it. Das ist alles, was da passiert. Und vor allen Dingen zeigt es aber auch wieder dieses komplett kaputte Schwarz-Weiß-Denken, was da stattfindet, weil die Menschen immer nur, klar, es gibt immer nur die eine Meinung und dann springt man komplett drauf und so entstehen ja auch diese Bilder. Also du hast am Anfang in dieser Woche die ganze Zeit dieses Narrativ der Schlampe gehabt und nach dem Tod hattest du dann plötzlich das Narrativ des Mörders bei Boateng. Da wurde dann sogar unter das Profil von Kevin Prinz Boateng geschrieben, siehst du, was dein Bruder angerichtet hat. Also, und das ist ja eben auch, das ist vollkommen losgelöst von dem, was tatsächlich passiert wird. Da werden Fetzen aufgegriffen, da werden Schlagzeilen aufgegriffen und dann muss es immer ganz klar einen Schuldigen geben. Und im Zweifel ist es dann vor allen Dingen auch immer die Frau. Ja, so, und das ist ja ein ganz vereinfachtes und dadurch sehr, sehr, sehr gefährliches Weltbild, was da transportiert wird.
Und es befriedigt ja am Ende einfach nur die tiefe Sehnsucht, richten zu können im Kollektiv oder alleine. Darum geht's. So, und natürlich fernab jeglicher Sachkenntnis, weil niemand von uns niemand kennt die Beziehung, niemand weiß, wie das gelaufen ist. Wir können das überhaupt nicht beurteilen, aber machen es natürlich, weil wir die Narrative im Zweifel natürlich auch der einzelnen Medien übernehmen, dankbar und dann endlich die Gelegenheit haben, über Leute zu richten.
Und vor allen Dingen, weil gerade dieses Spekulieren, diese Spekulation danach ja nichts anderes ist als posthumer Voyeurismus. Also es hört ja dann nicht auf. So, und das ist einfach, und deswegen ist es auch ein Thema und natürlich, und ich sehe gerade Mike, der auch mich mit großen Augen anguckt, und natürlich ist es kein es ist überhaupt kein Fußballthema, aber es ist aufgrund der Personalie Boateng etwas, was den Fußball streift. Und der Fußball ist nun mal, wir haben so oft schon übers Verorten gesprochen, übers sich selber kontextualisieren. Der Fußball ist gesellschaftlich kontextualisiert. Und wenn ein Boateng dieses Interview in der Bild-Zeitung gibt und wenn das passiert, dann gehört das eben auch im weiteren Sinne zu dem Fußball, der eben eine gesellschaftliche Rolle spielt. Und dann muss man solche Themen eben auch mal im Zuge dessen ansprechen.
Sehr hübsch war übrigens zu beobachten, wie Bild ja wochenlang dem Thema eine Bühne gegeben hat, um sich dann klammheimlich zu verpissen.
Und ganz neutral, am Anfang war es, jetzt beginnt die große Trennungsschlammschacht. Jetzt wird es richtig eklig. Und dann so, Kascha Lehnert, Ex-Freundin von Boateng, hat sich umgebracht. So, zack.
Ja gut, aber Entschuldigung, das ist aber doch letzten Endes auf einer anderen Ebene doch nichts anderes als das, was viele Internet-User ja genauso machen. Also kaum ist dann diese Woge, diese Erregungskurve abgeebbt, ist dann plötzlich ein Mensch gestorben, wie auch immer, und einige löschen dann so ganz sachte mal so langsam ihre Kommentare unter diversen Fotos und sind zwei Tage später schon wieder unter dem Hashtag Depression und Achtsamkeit unterwegs und rufen insgesamt zu mehr füreinander kümmern auf. Das ist ja auch die Wahrheit.
Das ist dieses Homer Simpson-Meme, wenn er rückwärts in der Hecke verschwindet, ne? Ja.
So. Genau. Ja. Genau.
Ja. Ja. Ich rufe jetzt dazu auf, vielleicht öfter mal das Handy wegzulegen und ein gutes Buch zu lesen oder beides zusammen zu machen. Das wäre nämlich die Möglichkeit, die unser neuer Werbepartner hiermit anbietet. Herzlich willkommen im Fußball-MML-Kosmos. Wir begrüßen BookBeat. BookBeat ist quasi zum einen aus dem englischen Book, Buch, und natürlich aus dem Beat. Aber es ist, wie soll man es sagen, es ist eine App, und zwar eine App für Hörbücher. Und dort hat man eben die Möglichkeit, über eine Flatrate so viele Hörbücher, wie man will. 100.000 gibt es insgesamt. Was guckst du mich da? Also?
Weil ich, pass auf, ich tue uns und dem Sponsor jetzt Riesengefallen. Das ist so ein bisschen das Readly für Audiophile. Ich weiß, du hast es mir verboten, aber ich bin großer BookBeat-Fan. Da kann ich jetzt auch mal einen Scherz machen. Ich hab das bei mir auf dem Handy schon lange.
Aber vielleicht kann ich ja ganz kurz nochmal zu Ende bringen. 100.000 Hörbücher jetzt schon in der App drin. Man kann so viel lesen, wie man möchte. Also es ist nicht begrenzt auf ein oder zwei im Monat, sondern wenn du zwei hören willst, hörst du zwei. Wenn du 100.000 hören willst, hörst du 100.000. Alles das in einem Monat. Und das zusammen eben in einer App. BookBeat heißt sie. Gibt natürlich auch eine Landingpage. bookbeat.de/MML. Mit dem Gutscheincode MML könnt ihr einen Monat gratis hören. Und da gibt es Unterschiede. Ich habe sogar gesehen, dein Buch ist sogar auch drin.
Was wollen die denn hier mit Joachim Krull? Deutsche Grenzerfahrung.
Du musst, und wenn man das durch hat, dafür musst du mal schnell ein zweites Buch schreiben. Oder hast du zufällig eins in der Pipeline?
Ich habe die Zeitlupen abgegeben. Sie erscheinen am 20. April. Wer den Newsletter verfolgt hat, weiß Bescheid. Es wird halb aus dem Newsletter bestehen und halb aus unveröffentlichten Texten. Und darauf freue ich mich. Würde aber ganz gerne sagen, da ich ja nicht nur schreibe, sondern auch viel lese und höre. Große Empfehlung von
Stern,
mir.
Ne?
Auch im Stern, ja. Aber große Empfehlung, ich weiß nicht, Micky, ob du das kennst, aber ich höre gerade auf BookBeat David Foster Wallace, gesammelte Essays und Reportagen, die wahre Traurigkeit der Erwachsenen, gelesen von Daniel Nathan, Moritz von Uslar, Christian Ulm.
Sehr gut.
Christian Ulm und Lars Eidinger. Ganz großes Vergnügen. Also da geht jedes Essay gelesen ungefähr so eine halbe bis dreiviertel Stunde, aber durch diese verschiedenen, sehr prägnanten Stimmen hat es einen eigenen Touch. Das höre ich gerade auf BookBeat.
Sehr schön. So, also ja. Das Ganze nochmal bookbeat.de/MML. Wie gesagt, mit dem Gutscheincode MML bekommt ihr einen Monat gratis bei BookBeat.
Aber sag mal, Mike, jetzt wo du wirklich Fußball geguckt hast am Wochenende, Jetzt haben wir ja über den Boulevard gesprochen. Wir haben über sogenannte Experten gesprochen. Wir haben mal wirklich sozusagen, wir sind mal in den Seiten, also wenn man jetzt mal, ich glaube, Mickys aktuelle Kolumne im Stern geht auch so um die Yellow Press, ne? Wenn ich das richtig verfolgt habe, Micky?
Ja. Absolut.
Ja, also wenn man jetzt mal in der Zeitung denkt, sind wir ja von hinten, wo wir uns eigentlich bewegen, hinten im Sport, sehr weit nach vorne oder sogar auf die letzte Seite gerutscht, je nachdem, wie man sieht. Nähern wir uns doch mal wieder unseren eigentlichen Seiten an. Ja, wie war denn das Fußballwochenende, Mike Nöcker?
Oh Mann. Das kommt drauf an, ob du erste oder zweite Liga geguckt hast.
Ich will nicht, ich möchte, pass auf, du hast es eh, du hast folgende Chance verpasst. Du hast am Wochenende St. Pauli gegen Nürnberg begleiten dürfen und du hast nicht gesagt, wir melden uns vom Abgrund. So, wenn man schon mal ein Spiel gegen Nürnberg kommentiert, dann muss man sich vom Abgrund melden. Das ist Pflicht, das hast du nicht getan. Damit hast du eine große Chance vergeben.
Liegt ja auch daran, dass wir uns als FC St. Pauli nicht mehr vom Abgrund melden.
Ja, aber die Nürnberger. Und man muss sagen, anders als Guido Burgstaller, der gerade alles kurz und klein schießt in der zweiten Liga, hast du die entscheidende Chance vergeben. Deswegen, ich helfe dir mal kurz, was die Bundesliga angeht. Dortmund kann nicht mehr gewinnen. Die Bayern bauen ihre Tabellenführung aus. Gladbach weiß auch nicht so richtig, ob sie noch in die Champions League wollen. Eintracht Frankfurt ist immun gegen den MML-Fluch und Hertha BSC wird wahrscheinlich auf dem Relegationsplatz landen. So, dann haben wir jetzt noch viel Zeit für andere Themen. Ach ja, und Schalke 04 kann auch nicht gewinnen. Und Union Berlin hat ein Sturmproblem, weil 19 Torchancen, habe ich gelesen, 19 Torchancen, die haben ja 8 Stürmer mittlerweile im Kader, 19 Torchancen gegen Schalke haben nicht zu einem 1:0 gereicht. Und für Schalke, die immer noch einstellig sind, stellt euch das mal vor, es ist Ende Februar und Schalke 04 hat 9 Punkte. Ja?
Wie viele Spieltage sind es? Noch 13
ich,
ja, oder
da
so?
Da habe ich mehr gesammelt auf dem Weg von Berlin nach Hamburg mit dem Auto.
Also ich weiß noch, die Hertha hatte damals nach der Hinrunde auch mal 9 Punkte. Und da sind sie dann auch tatsächlich am, das war glaube ich mit Funkel noch oder so.
Mit Kobiaschwili jetzt im,
naja.
Überleg mal, wie lange
das dann sind sie. Und dann sind sie am Ende tatsächlich dann auch wirklich abgestiegen. Also da war dann noch nichts mehr zu holen. Das muss man sich, ich glaube, wir müssen uns wirklich langsam daran gewöhnen, dass der FC Schalke in Liga 2 landet. Ich muss echt sagen, ich habe da Probleme mit der Vorstellung. Ich kann mir das irgendwie nicht so wirklich vorstellen. Ich will es mir auch nicht vorstellen. Ich habe da auch überhaupt gar keinen Bock drauf. Eine Sache steht allerdings auch fest. Das Derby gewinnen sie.
Ja, da, also nach der Arithmetik der Dortmund-Saison bisher muss das so sein. Also
na, es alles, ist ja auch, was man es weiß. Ist ja im Grunde genommen, ja, es ist ja im Grunde genommen auch so, was die Psychologie angeht, ja, eigentlich auch relativ simpel, weil natürlich ist der Druck bei den Dortmundern viel, 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 viel größer. Denn da geht es jetzt darum, in die Champions League zu kommen. Der Druck ist hoch, weil alle Augen schauen natürlich auf diese Mannschaft. Und du hast jeden Spieltag immer wieder das Potenzial, was so groß ist. Und dass sie es nicht auf den Platz bringen. Und auf der anderen Seite hast du den FC Schalke, von dem sowieso niemand mehr etwas erwartet. Und schon gar nicht. Ja, es ist Derby, da ist natürlich klar, da guckt man anders drauf. Aber gegen den BVB, der natürlich viel besser besetzt ist und auch eigentlich das viel größere Potenzial hat, erwartet ja niemand, dass sie ausgerechnet da jetzt gewinnen. Das heißt, die Schalker Mannschaft kann ja nun wirklich wesentlich entspannter auf den Platz gehen und das ist fast eine beneidenswerte Situation vorm Derby.
Also es ist vor allen Dingen die viel, viel gefährlichere Konstellation für Borussia Dortmund in der jetzigen Verfasstheit. Also das hast du sehr richtig zusammengefasst, vor allen Dingen, wenn man sie gegen Hoffenheim wieder gesehen hat. Also andererseits muss ich mal eine Sache sagen, ich habe ein Zitat von Mats Hummels gelesen, der gesagt hat, du, gib dem Trainer doch mal ein bisschen Zeit. Bei Klopp hat in der ersten und zweiten Saison auch noch nicht alles gepasst. Das ist natürlich richtig. Und wenn man sich zurückerinnert, wenn man sich mal an die Anfänge von Klopp zurückerinnert, muss man sagen, natürlich hat der auch erstmal ein bisschen Anläufe gebraucht. Der ist ja nicht gekommen und ist dann direkt Meister geworden. Sondern er hatte ja wirklich Zeit, sich seine Mannschaft aufzubauen. Nur das Problem ist halt, die hat Edin Terzic nicht, weil er in einer ganz anderen Situation den Verein jetzt übernommen hat, die Mannschaft jetzt übernommen hat, um sie nämlich noch irgendwie in die Champions League zu führen. Und im Moment sagt ja viel über den Status quo bei Borussia Dortmund aus, dass sie im Moment eigentlich schon nach einem Feuerwehrmann schreien. Also eigentlich, wenn man so alles verfolgt, ist Terzic schon wieder vorbei. Und die meisten würden sagen, na gut, dann nehmen wir wenigstens noch Labbadia.
Interessanterweise wird der Name Matthias Sammer, den du ja, glaube ich, vor einem Jahr schon auch hier eingeworfen hast, immer mehr gefordert. Also Lothar Matthäus war es am Wochenende, der sagte, er glaubt zwar nicht, dass es machen würde, aber eigentlich wäre das jetzt die Zeit für Matthias Sammer. Eigentlich wäre er jetzt der richtige Mann. Und dann ist ja auch hier unser Lieblingskampfblatt, die Bild, mit draufgesprungen. und hat diverse Szenarien eben gebaut, unter anderem auch
hat
er, die...
Hat sie, Matthias Sammer die Ex von Uli Hoeneß genannt?
Ja, natürlich. Natürlich.
Aber und, Matthias Sammer ist vor allen Dingen wirklich ein sogenannter Experte.
Das ist... Naja, ist ein wirklicher Experte, oder?
Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall, er ist in Personalunion, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr seid ja nun auch schon lange sehr treue BVB, zumindest Aficionados. Man muss doch sagen, meine Traumvariante ist ja seit ein oder zwei Jahren, Sammer und Kiel machen sozusagen Sammer und Lattek. Nur dass Lattek jetzt Sammer ist und Kiel ist Sammer. So. Nee, warte nochmal. Dann Sammer ist Lattek. Ich komme ja selber durcheinander. Ja. Also Sammer ist Lattek. Und Kehl ist dann Sammer. Versteht ihr, was ihr meint?
Ja, wir verstehen, was wir meinen. Wir verstehen total, was wir meinen.
Entschuldigung, ich bin raus. Ich fand die Idee so toll.
So, der Hintergrund dessen ist, also zum einen, wer es nicht weiß, weiß natürlich jeder, ist ja ein Fußball-Podcast hier und ich nehme an, nur Menschen, die Fußball sich angucken, hören uns auch. Also, Matthias Sammer, natürlich Berater von Borussia Dortmund. Es gibt den dezenten Hinweis nochmal darauf, dass er ja unter anderem deshalb sich ein bisschen zurückgezogen hat aus dem richtig aktiven Geschäft, weil er einen leichten Schlaganfall gehabt hat und dementsprechend eigentlich vermutet wird, dass er sich nicht mehr antun wird, den Stress der Bundesliga als Trainer eben mit durchzuziehen. Es wird jetzt darüber spekuliert, ob er so eine Art Co-Trainer vielleicht werden könnte, also mit tatsächlich auch auf die Bank gehen würde, näher an der Mannschaft ran. Also das sind so die Szenarien, die im Moment gerade durchgespielt werden. Ich weiß gar nicht, ob sie in Dortmund durchgespielt werden oder ob sie einfach nur medial durchgespielt werden, aber der Unterschied, um dann nochmal den Bogen zu schließen, eben zu damals ist natürlich völlig richtig. Jürgen Klopp hat die Mannschaft zu einem komplett anderen Zeitpunkt übernommen und musste damals noch nicht die Champions League Qualifikation einfahren. Die Situation ist ja heute auch, wenn du das Thema Haaland im Hintergrund hast, wenn du dir Sancho anguckst, es ist ja für eine Witzel, also alles Namen, wenn man die halten will, ist es ja eminent wichtig, auch im nächsten Jahr in der Champions League zu spielen. Insofern ist das vielleicht jetzt noch nicht zwingend überlebenswichtig für Borussia Dortmund. Aber es wird dich natürlich, wenn du die Champions League Qualifikation nicht einfährst, möglicherweise um ein, vielleicht sogar um zwei, drei Jahre zurückwerfen.
Aber muss man nicht ähnlich, wie sich Micky Beisen jetzt gerade versucht, daran zu gewöhnen, dass Schalke 04 vielleicht Zweitligist ist in der nächsten Saison, mit dem Gedanken anfreunden, dass in dieser Gesamtkonstellation da vorne, in dem Spitzenfeld der Bundesliga, wie sie gerade vorherrscht, Borussia Dortmund gerade nur noch ein Außenseiter ist um die Champions League Plätze, weil die Leipziger und die Bayern, würde ich sagen, sind durch. Leipzig hat einfach nicht den Kader, um noch einzubrechen. Also da, die werden nicht Meister, aber die werden auf jeden Fall Zweiter oder Dritter. Und dann hast du da noch zwei Plätze und die Frankfurter sind einfach so gefestigt. Also, wie ich schon habe anklingen lassen, wir sagen denen seit drei Wochen, die können die Champions League Plätze erreichen und die gewinnen einfach weiter. Also was sollen wir noch tun?
Ja, was fällt ihnen ein? Ja,
so. Und die haben einfach einen sehr, sehr gut strukturierten Kader und das ist genau dieses, was wir gesagt haben, in der Corona-Saison, wenn du viel richtig machst, dann bist du irgendwann noch auf dem Gleis und dann fährst du in die richtige Richtung. Und Dortmund tut das gerade nicht so. Und dann gibt es eigentlich noch einen Platz und da hast du sehr starke Wolfsburger, du hast auch Gladbacher, die da noch hinwollen und du hast vor allen Dingen Bayer Leverkusen. So. Und da ist dann Borussia Dortmund nur einer unter diesen Vieren. Und das ist schon absurd, weil man natürlich eigentlich bei Borussia Dortmund immer in einem Atemzug genannt werden will mit den Bayern. Aber eigentlich nicht mit Wolfsburg, Frankfurt, Leverkusen und Gladbach. Und das ist aber im Moment das. Und da bist du im Moment von den Auftritten her sogar das schwächste Team.
Wolfsburg übrigens super Kader, muss man mal sagen. Ja. Also ich bin ja derjenige, der Wolfsburg gegen Gladbach geguckt hat. Ich weiß nicht, ob ich nur von euch dreien der Einzige bin oder vielleicht sogar von allen Fußball.
Von allen Leuten, Menschen in Deutschland. Das ist wieder ein Spiel, was bei Sky so eine 0,1% Zuschauer. Das ist so wie Mainz Wolfsburg. Die haben immer drei Zuschauer.
Aber es hat doch Mönchengladbach mitgespielt und die haben doch nun wirklich eine große Fanbase.
Da muss man mit dem Koeffizienten arbeiten.
Mit dem FIFA-Koeffizienten.
Ist mir egal, irgendein Koeffizient muss da.
VfL Wolfsburg ist echt, muss man mal sagen, eine top zusammengestellte Mannschaft. Vor allen Dingen, weil man auch das Gefühl hat, da sind ja anders als in alten Wolfsburger Zeiten, in denen sie Champions League gespielt haben und sie ja noch sehr, sehr viel Geld vom Nachbarn gegenüber überwiesen bekommen haben, sind da ja gar nicht so große Namen in dieser Mannschaft. Im Gegenteil, also außer Wout Weghorst, der sich quasi in Wolfsburg zu einem...
ein großer Name geworden.
Genau, genau. Das wollte ich gerade sagen, der quasi in Wolfsburg ein großer Name geworden ist, gibt es ja keinen klassischen Star in dieser Mannschaft, sondern das ist wirklich eine Mannschaft. Und das hat man vor allen Dingen dann gesehen, wenn sie verteidigt haben, wenn sie im Kollektiv verteidigt haben gegen eigentlich schnell umschaltende Gladbacher. Wenn einer einen Fehler gemacht hat, stand der nächste auf, hat ihn wieder ausgebügelt. Die Art und Weise, wie viel Spieler schnell hinter dem Ball wieder gewesen sind und wie wirklich großartig sie verteidigt haben, um dann wieder umzuschalten. Also das ist wirklich
eine Mannschaft wie ein Haifischgebiss. Wenn der eine umkippt, steht der nächste direkt dahinter. Aber erinner dich, ich mal, die Volkswagen Tailgate Tour vor 2 Wochen hatten wir Jörg Schmadtke zu Gast. Ein so sensationeller Zeitgenosse, der da hingegrummelt kommt und dann sogar am Ende sich noch ins Fäustchen gelacht hat. Und da haben wir mit ihm gesprochen über die Idee der Achse. Wir sprechen immer davon, wir sprechen in Dortmund
Wolfsburg
davon.
Wolfsburg ist wichtig.
Ja, so, das stimmt. Gerade Volkswagen weiß doch, wie man eine richtige Achse baut.
So.
Und bei den Bayern haben wir darüber, was hat Flick gemacht? Er hat zuerst die Achse geschaffen. Er hat von hinten raus die Mannschaft gebaut. Er hatte dann Alaba als Innenverteidiger, Kimmich auf der 6, vorne Lewandowski, hinten Neuer. Das zieht sich dann so durch. In Wolfsburg, und das war eine wichtige Frage an Schmadtke vor 2 Wochen, ist ja auch eine Achse entstanden. Aber ist die so geplant worden, weil du das eigentlich gar nicht kannst bei einem Verein, der ja auch einer hohen Fluktuation unterworfen ist? Oder hatten sie auch einfach viel Glück und vieles ist durch Zufall entstanden? Und er hat gesagt, ja, er wird auch sagen, gerade jetzt war vieles vom Glück und vom Zufall bedingt, weil Maxi Arnold, der gerade seinen Vertrag verlängert hat, ist plötzlich der Maxi Arnold geworden, von dem man immer dachte, dass er diese Position auf diesem Level spielen kann. Das hat er aber viele Jahre auch nicht, der ist besser geworden. Yannick Gerhardt, der in seinem letzten Vertragsjahr war, spielt plötzlich so groß auf, dass er einen neuen Vertrag bekommt. Der war eigentlich schon weg. Wout Weghorst hat sich zu diesem internationalen Top-Stürmer entwickelt. Plötzlich steht die Abwehr hinten mit John Anthony Brooks, den wir bei Hertha sehr gut gebrauchen können. Und Maxence Lacroix, den sie vom FC Sochaux aus der zweiten Liga geholt haben. Cohn Castells ist ein super Keeper. Also plötzlich haben sie die Achse, aber alles aus Spielern, die ja über die Jahre gekommen sind. Und jetzt Maxence Lacroix vor der Saison kommen, war ein Glücksfall. John Anthony Brooks, der schon ewig da ist, hat sich auch nochmal entwickelt. Und dann hast du plötzlich eine Achse, um die sich der Rest der Mannschaft herum gruppieren kann. Und dann hast du natürlich noch einen Königstransfer mit Riedle Baku, den die Bayern gerne hätten, statt Bounassar auf rechts als zumindest Option für Pavard oder Kimmich. Und plötzlich hast du dann halt eine sehr gut gewachsene Mannschaft. Aber das hätte auch alles ganz anders ausgehen können.
Man muss in diesem Zusammenhang im Übrigen auch noch Xaver Schlager nennen, natürlich.
Ja, stimmt.
Der zusammen eben mit Arnold auf der 6 einfach auch gestern wieder ein super Spiel gemacht hat. Also es ist das Renato Steffen, also alle Spieler, und man hört schon an diesen Namen, das ist halt nichts wie damals, als De Bruyne noch dort spielte und irgendwie ein Weltklasse-Spieler.
Ich muss kurz mal den Mitarbeiter von Volkswagen fragen. Haben wir jetzt genug über Wolfsburg? Dürfen wir jetzt wieder
ja, ich bin wirklich, also ich also, muss auch können, sagen, ich bin wirklich fassungslos.
Können Sie bitte, was man nicht sehen kann, es steht da jemand bei Micky Beisenherz in der Wohnung und bedroht ihn, und erst wenn wir durch sind.
Naja, aber der Punkt ist, aber vielleicht sagen wir nochmal eine Sache dabei, dass die Bundesliga dann eben doch auch in Teilen Spaß macht, weil es nämlich Mannschaften gibt unterhalb von Bayern. Also wenn man immer sagt...
Ja, aber muss das denn Wolfsburg sein?
Ja, aber wenn sie denn so gute Arbeit machen, dann bedank du dich bei Erwin Tetzic und Aki Watzke.
Bitte, für eure Scheiß der Bildung seid ihr dafür verantwortlich und nicht wir. Ja, ist unglaublich.
Ja, es ist doch, also sagen wir mal so, also gerade in der Bundesliga...
Wann hat Brazzo seinen Impftermin? Bitte!
Da passiert gerade viel unter der Gürtellinie. Das ist so ein bisschen wie, wenn du für den Dschungel schreibst. Aber die Bundesliga ist auch unter der Gürtellinie sehr, sehr spannend im Moment.
Und
aber
wenn wir Wolfsburg sagen, würde ich gerne einmal noch auch Schalke sagen, weil ich nämlich im Stadion in Wolfsburg beim DFB-Pokal der große Schlammern getroffen habe, den Schalke Reporter von Sky, wo wir uns ein bisschen auch über den Zustand vom FC Schalke unterhalten haben und darüber, dass wir uns tatsächlich an den Gedanken gewöhnen müssen, dass Schalke wohl nächstes Jahr in der zweiten Liga spielt. Und ich dann nochmal die Frage gestellt habe, wie es eigentlich so weit kommen konnte. Und dann fallen natürlich viele Namen, die bei Tönnies anfangen und über Heidel gehen, der, glaube ich, irgendwie 135 Millionen Euro verbrannt
hat. Für Rudi. 135 Millionen für Rudi, der jetzt übrigens wieder, das hat übrigens das Dortmund-Spiel auch gesagt, absoluter Führungsspieler ist. Der lenkt das Spiel der Hoffenheimer, so wie sie es gewünscht haben. Und auf Schalke hat es einfach nicht funktioniert.
Und dann ging es um die Frage, ob Schalke denn das Potenzial hat, sofort wieder aufzusteigen. Und da war da tatsächlich eher so die große Befürchtung, dass das möglicherweise echt eine harte Zäsur werden könnte für Schalke. Unter anderem, weil in der Kombination aus kein Geld zu haben, es auch keinen Nachwuchs gibt, weil nämlich im Zuge der Geldrausschleudermaschine Heidel auch gespart worden ist bei der Knappenschmiede. Und das wiederum ist so, dass offensichtlich laut Dirk in den nächsten 6 Jahren kein wirklich großer, brauchbarer...
Wie in der U21 bei uns in der Nationalmannschaft. Ja. Da kommt ja nach Florian Wirtz kommt ja nicht mehr viel jetzt.
So, und das ist natürlich hart, wenn du weißt, dass du mal irgendwie das Vorzeigeprojekt der Liga gewesen bist, dass du kennt ja jeder einen Star nach dem anderen aus dieser Knappenschmiede eben herausgeworfen hast, also ausgebildet hast und im Grunde genommen jetzt insbesondere im Ruhrgebiet alle Spieler eher zu Bayer Leverkusen,
dann machst du es wie in den früheren Jahren. Die haben Thilo Kehrer aus Stuttgart geholt in die eigene Jugend. Sie haben Kolasinac aus Stuttgart geholt. Sollen sie einfach gucken, wer gerade bei Stuttgart so in der U17, ja, U15, das ist doch ein super
Konzept. Aber das ist ja das Problem. Die gehen ja halt alle eben nicht zu Schalke im Moment.
Weil sie kein Geld haben.
Sondern sie gehen halt zu Leverkusen. Ich
hab das falsch verstanden.
Ja, sie gehen halt zu Leverkusen, zu Dortmund oder eben.
Aber hat Micky Beisenherz nicht recht? Steht und fällt das Projekt Schalke in der zweiten Liga nicht damit, ob sie Simon Terodde verpflichtet bekommen?
Das müsste man ihn eigentlich mal fragen, ne? Ob er eigentlich schon Lust hat auf Schalke. Also weil ne, den HSV hat er, also
stellt euch vor, das Sturmduo von Schalke in der zweiten Liga wird Klaas-Jan Hünteler und Simon Terodde zusammen 70 Jahre alt.
Ja.
So, da ist die Inzidenz dann bei 70 und Schalke kommt aber nochmal hoch. Das wäre sehr interessant.
Und dann geht Terodde.
Das ist auch geil, was für alle. Hünteler und Terodde zusammen sind sie Impfgruppe 2.
Ja, das wäre ja gar nicht so schlecht. Aber es ist natürlich so, dass man sieht ja, wie schon der HSV gekämpft hat oder immer noch kämpft. Also in der großen Hoffnung, dass sie dieses Jahr zurückkommen dann. Aber Schalke ist halt wirklich nochmal ein anderer Schnack. Rein von den Vorzeichen. Auch von der Strukturschwäche drumherum und so. Also da ist dann wirklich so, das ist dann ein bisschen wie beim Bergbau, da gehen dann wirklich die Lichter aus wahrscheinlich. Und dann kommen sie alle, ne? Dann kommt Steinmeier nochmal und singt das Steigerlied.
Steinmeier?
Steinmeier, habe ich doch gesagt.
Okay. Du meinst den Bundespräsident.
Der Bundespräsident Steinmeier war doch am letzten Tag von Prosper Haniel da und hat das Steigerlied gesungen.
So, verstehe.
Jetzt habe ich dir das nochmal erzählt.
Ja.
Frank-Walter Steinmeier.
Gut. Ja. Bundespräsident. Ja.
Prickel, wie er hieß beim TuS Brakel-Sieg.
Wie hieß er?
Prickel. Das ist auch immer noch meine absolute Lieblingsgeschichte, als damals Frank-Walter Steinmeier 2009 Wahlkampf gemacht hat und er dann so ein bisschen verzweifelt vor sich hinschröderte, als er plötzlich dann, die SPD ist nicht das alte Möbelstück, was man in der Pampa hin und her schiebt, und dann so schwitzend, weißt du, dann Hemd, so Anzugjacke ausgezogen, schwitzendes Hemd und dann so vor sich hingeschrödert und alle merken so, Frank, das kannst du nicht, das bist du nicht. Und dann gab es so ein Kamerateam, wahrscheinlich WDR, die sind dann damals so zum TuS Brakel-Sieg gefahren. Es musste dann ja so Schröder-mäßig dann auch so eine Fußballhistorie geben bei Frank Walter, so wie bei Acker, bei Gerd, wo man immer sagte, der ist da hingegangen, wo es wehtut. Und dann wollten sie dann halt eben auch, weil sie gehört haben, Frank Walter hat früher Spitzname Perikel beim TuS Brakel-Sieg gespielt. Und dann wollten sie natürlich auch so eine Heldengeschichte von ihm, dass der Frank Walter quasi als Mannschaftskapitän alle mitgezogen hat und so. Und dann sind sie hingefahren, dann haben sie also wirklich so einen alten Trainer getroffen und haben sie ihn gefragt. Ja, und jetzt hier Frank Walter Steinmeier war ja auch Prickel hier beim TuS Brakel-Sieg. Und wie war der denn so? Und dann der Trainer, ja, wir alle, also der ist jetzt nicht weiter, also der ist jetzt nicht weiter großartig. Wir haben uns alle jetzt auch gefragt, warum der jetzt Kanzler so. Okay.
Aber die Frage ist doch, wenn man sogenannten Experten und Politikern immer noch eine Fußballhistorie andichten muss, Also Gerd Schröder war Acker, Frank-Walter Steinmeier war Prickel. War dann, das ist ja ganz wichtig, war dann Karl Lauterbach auf den Ascheplätzen seiner Jugend, war er Fliege?
Also ja, da bin ich also immer gewesen. Ja, Karl Lauterbach ist ja ein passionierter Tischtennisspieler. Unter anderem hat ja zwischenzeitlich das war der andere. Aber er hat mit Wallraff zusammen ja auch Tischtennis gespielt.
Ganz unten?
Ja.
Der mit der Schule?
Ja, ganz unten.
Die Wallraff-Schule?
Ja, ganz unten. Genau, aber vor allen Dingen ist aber derjenige, der schon in der Halbzeit gewarnt hat, dass der Gegner noch eine zweite Welle vorbereitet.
Genau.
Wollt ihr was Lustiges hören?
Unbedingt.
Also, weil wir eben über das Spiel 1. FC Nürnberg gegen den FC St. Pauli gespielt haben, was sehr lustig ist, ein Kommentar von Robert Klaus, das ist der Trainer vom 1. FC Nürnberg. Er wird nämlich...
ich dachte, das wäre so ein Imperativ im Einkaufszentrum von sonst immer, ne?
Ja. Er wird nämlich in der Pressekonferenz, die ja heute immer noch virtuell stattfindet, und dann kommen irgendwie die Fragen... Ich muss das mal hier
das wird das jetzt wieder was viel zu lang ist?
Nein, so lang ist das nicht. Es sind 40 Sekunden, schafft er das?
Na gut, wir schneiden es raus am Ende. Aber hau raus.
Also,
das ist richtig.
Pressesprecher Christian Bönig liest eine Frage eines Journalisten vor und darauf reagiert nach einer kurzen Pause, die müsst ihr ertragen, die Pause, reagiert der Trainer. Achtung.
Zeit war heute Ihr Matchplan im Gegensatz zu Darmstadt nicht zu erkennen. Warum nicht?
Pause.
Fällt mir jetzt schwer, die Frage zu beantworten, weil ich habe den Matchplan erkannt. Wir haben in einem 4-2-2-2 auf Pressinglinie 1 sind wir angelaufen. Wir haben nach Ballgewinn über den ballfernen Zehner wollten wir umschalten. Wir haben im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und bereits liegenden linken Zehner, sodass wir in einem 3-4-3 respektive 3-1-5-1, je nachdem, wo sich Dover aufgehalten hat, abgekippt sind. Die Frage ist, wie haben wir es umgesetzt?
Aber das ist der Grund, warum ich beim Doppelpass auch immer nach 15 Minuten ausschalten muss. Wenn es dann wirklich um Fußball geht, ne, da schläft mir der Oberkörper ein. Das muss ich einfach mal an dieser Stelle sagen. Aber das ist eben so. Deswegen werden Trainer auch rhetorisch geschult, dass sie solchen Fragen ausweichen. Dass es gleich um was anderes gehen muss. Weil wenn sie wirklich Einblicke in ihre Matchspiele geben, das ist ja wirklich, als würde ein Schachgenie irgendwas erzählen. Dann gebe ich aber euch eine Sache
aber
noch
man
mit.
Könnte auch sagen, einfach lustig reagiert.
Weil, ich weiß nicht, ich glaube, der meint das ernst. Das ist das Problem. Also, Micky, ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du da Ironie rausgehört?
Nee.
Pass auf, einen schönen internationalen Gedanken, weil wir letztes Mal so lange über Klopp gesprochen haben und dann schrieb einer, ja, ganz toll, dass ihr jetzt auch mal wieder über die Premier League sprecht und so. Eine Sache wollte ich euch noch mitgeben, weil wir schon gerade über Nürnberg gesprochen haben. Ilkay Gündoğan ist im Moment neben André Silva der beste Torschütze in den großen 5 Ligen im Jahr 2021. 9 Tore in 11 Spielen, weil er gerade eine Art falsche 9 spielen darf unter Guardiola und der beste Gündoğan aller Zeiten ist. Also eine Position, die er bei Löw niemals spielen dürfte. Also er geht von der 10 immer sehr, 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 sehr steil in den Strafraum im Moment und spielt eigentlich ein Agüero-Double. Also, weil er auch ähnlich aussieht. Also, wer die Agüero-Spiele verfolgt hat früher, der denkt, der steht auf dem Platz. Aber es ist Gündoğan, der einfach von der Physiognomie ihm extrem ähnelt und sehr oft in der Box ist jetzt. Und Gündoğan, von dem wusste man nie, dass der viele Tore schießen kann. Und der hat Liverpool abgeschossen, der hat jetzt am Wochenende wieder doppelt getroffen. Ilkay Gündoğan ist gerade neben André Silva der gefährlichste Torjäger in Europa.
Das ist witzig.
Ja, und es ist gedacht so von Guardiola und man kann über Guardiola sagen, was man will. Aber Guardiola hat gesagt, Agüero ist seit einem Jahr, er hat seit einem Jahr kein Spiel mehr gemacht in der Premier League oder ich glaube sogar in 2020 gar nicht. Wen habe ich denn, der genauso groß ist, ähnlich aussieht und einen ähnlichen Körperschwerpunkt hat? Ilkay Gündoğan, klar, der hat bei mir Sechser und Achter gespielt, jetzt geht er plötzlich ins Sturm.
Da muss man übrigens, wenn man Guardiola sagt, muss man natürlich nochmal sein sehr reizendes Video ansprechen, das er eingesprochen hat für die Mir San Mir FC Bayern. Super, ein super, super, super Ergebnis. Also er hat dem FC Bayern gratuliert zum, was ist denn das nicht, Triple, Quadruple,
Sechstuppel.
Sechstuppel?
Sechstuppel.
Sechstuppel.
Ja, das heißt ja mein neuer Fiki-Fiki-Podcast. Willkommen zum Sechstuppel mit Lukas Vogelsang.
Also hat gratuliert und hat dann gesagt, dass der FC Bayern ja nach dem FC Barcelona der zweite Verein ist, der das schafft und hat die Bayern herausgefordert und hat gesagt, komm, wir spielen das aus. Wer denn, also wir machen sozusagen aus denen, die 6 Titel geholt haben, machen wir den 7. Titel. Wir spielen das aus. Ich bringe alle mit, Messi und so weiter und so fort. Alle, die beim FC Barcelona damals dabei gewesen sind und machen daraus einen 7. Titel.
Und das Preisgeld sind 5,5 Millionen Euro oder wie sie in Barcelona sagen, 1% von Messis Gehalt.
Genau. So.
So.
Und also erstmal eine sehr lustige Geschichte und darauf hat sich ja Ronald Koeman gemeldet und hat gesagt, übrigens, also Gratulation FC Bayern, die einzige Mannschaft, die das wirklich sozusagen verdient hat, weil der Fußball einfach viel schöner ist und weil sie Sternstunde, weil das sozusagen eine Epoche gewesen ist, FC Barcelona auf jeden Fall immer besser als FC Bayern.
Ja, da machen wir aber doch mal einen Cliffhanger. Jetzt haben doch die Bayern den Upamecano-Deal eingestiehlt, ja, und damit ja schon die Weichen auf die Zukunft gelegt. Sie haben jetzt 7 Franzosen im Kader nächste Saison. Die Bayern sind ja gerade dabei, eine Ära zu begründen. Es ist ja nicht so, dass es jetzt aufhört. Also ab jetzt, die Süddeutsche Zeitung hat getitelt, und jetzt die Weltherrschaft, weil die sagen, ab jetzt die Ära beginnt. Also eine Ära mit einem Sechstuppel zu beginnen, ist eben das bayerische Selbstverständnis.
Und das ist halt, und ich werde mich jetzt übrigens gleich mal ausklinken, weil ich jetzt mal langsam mich wieder um mein Kind kümmern muss.
Wir haben schon drauf gewartet.
Aber das... Ist auch richtig so. Dass ich nach über einer Stunde jetzt auf den verrückten Gedanken komme, mich um meine Tochter zu kümmern. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja blanker Wahnsinn, was ich hier mache.
Du bist aber auch ein Schwein.
Wirklich,
Alter.
Da kann ich mich wirklich nur ganz herzlich bei euch entschuldigen, dass ich,
Kannst du mir mal ganz kurz den Matchplan für die Kindererziehung von heute erklären? Hast du da einen abkippenden Alsterspaziergang vor? Naja, so, aber. Sag doch mal deinen Bayern-Satz noch und dann bist du auch erlöst für heute.
Was ich sagen wollte, das Bittere an der Sache ist, ich weiß, das habe ich auch schon 20.000 Mal gesagt, aber es wird ja nicht weniger wahr dadurch, wenn man es wiederholt. Wir warten seit Jahren, seitdem Guardiola weg ist, ist die Möglichkeit für die Konkurrenz da, Schwächeperioden der Bayern zu nutzen, um Titel zu holen. In den letzten 4 Jahren mindestens 2-mal, wenn nicht 3-mal. Vielleicht ist es auch in den letzten 5 Jahren 4-mal. Scheißegal. Und jetzt mit Upamecano und noch 1-2 Verstärkungen. Jetzt beginnt die Zeit, in der der FC Bayern erstmal richtig stark wird und nicht mehr schlagbar ist.
Wenn man einen Verein,
herzlichen Glückwunsch.
Ein Verein, der in der Umbruchsphase einen 6-Doppel holt. Es ist Irrsinn. Und deswegen schließen wir doch zum Rosenmontag diesen Podcast mit einem Zitat von unserem treuen Hörer Christian, der bei Twitter firmiert als Ossi-Hamburger. Der hat eine schöne Kölsche Titel, hat gesagt, komm, da macht er aber Montag Folgentitel, da jott des Gemetzels.
Da was?
Da jott. Oh. Da jott des Gemetzels. Jetzt muss man Mike erklären, dass Upamecano da jott mit Vornamen heißt. Oder da jott. Aber da jott des Gemetzels.
Ja, das ist immer gut, wenn man noch so 3 Sternchen dran machen muss.
Ich hab's verstanden.
Ja,
du bist ja selber der Meister. Ja,
aber ist das nicht wie beim Dschungelcamp? Ihr müsst da auch mal noch 3 Sternchen dran machen, damit das funktioniert.
Was hast du denn heute?
Ich habe Sehnsucht nach Sonne. Es war nie weniger Dschungelcamp
als in diesem Jahr.
Ich habe Sehnsucht nach Sonne.
Jetzt fängt der Blitz mit dem Dschungelcamp.
Ja, entschuldige bitte. Das schneiden wir raus. Auch das schneiden wir raus.
Genau.
Schön alles
so
drin.
Das ist jetzt so. Also haben wir. Der jottet ihr Metzels.
Sag mal, wenn ich sage, dass der FC Bayern, ne?
Ja.
Nee, ich glaube, den sage ich.
Moi sans moi.
Ja, dann
der französische FC Bayern jetzt. Moi sans moi. So. Ein Transfer, der so schön hat geprickelt in meine Bauch. die haben eine französische Viererkette in der nächsten Saison.
Haben wir eigentlich ausreichend.
Das klingt ja schon wieder Ferkelei.
Haben wir ausreichend über Eintracht Frankfurt geredet?
Ja, haben wir vor 2 Wochen, machen wir nächste Woche wieder.
Okay.
Wir reden erst wieder über Eintracht Frankfurt, wenn die verloren haben.
Gegen wen spielen sie denn als nächstes?
Sag mir mal, komm, ganz kurz aus dem Kopf, wenn Eintracht Frankfurt schon Dritter ist in der Bundesliga, wer ist denn im Moment Zweiter in der Premier League? Ähnlich geiles Team nämlich.
Ich kann das nicht lesen.
Leicester.
Ja, woher weißt du das?
Weil ich tatsächlich Leicester gegen Liverpool gesehen habe.
Ja.
Jetzt kommst
dann
du.
Reden wir nächste Woche über Eintracht Frankfurt.
Aber ich
lesen
nicht,
endlich das Benedikt Höwedes Interview vor und sprechen auch mal darüber, ob Thiago alles falsch gemacht hat, weil er zu Liverpool statt zu Manchester City gewechselt ist. In diesem Sinne, Micky Beisenherz, danke. Viel Spaß. Du wirst ja heute noch mit dem Bollerwagen allein durch die Hamburger Innenstadt ziehen.
Das ist richtig.
Leute, Eintracht Frankfurt gegen Bayern München, nächsten Samstag.
Ja, geil. Und, ach, geil. Und Montag haben wir dann auch als ansonsten wieder als Sponsor, da ist es dann Hosenmontag.
So, jetzt mir reicht's. Dankeschön.
Tschüss. Also das ist wirklich, wirklich mir genug, aber auch. Ne?
Also,
das ist, aber
bis jetzt, denn.
Tschüss.
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 Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.